Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Er hat über 1 Million Follower. Seine Videos werden über 1 Million Mal pro Tag geklickt. Er ist Star-YouTuber, Bildungsrevolutionär, Vollblutunternehmer, Investor und Autor. Und das nicht mit seichten Themen, sondern mit Mathematik. Herzlich willkommen, Daniel Jung.
Hallo.
Servus, Daniel.
Hi.
Daniel, du bist Jahrgang 81 und hast Sport auf Lehramt und Mathe studiert. Wie bist du von diesem konventionellen Hintergrund zum Social-Media-Star geworden auf einem echt sinnvollen Gebiet?
Ich will nicht sagen, es war ein Unfall. Es war in den 2000ern, als ich studiert habe, habe ich parallel zum Studium mein erstes Unternehmen gegründet. Es war ganz klassisch Offline-Nachhilfe vor Ort. Dazu hatte ich eine Tennisschule und das war dann so die coole Umgebung, wo du Nachhilfe gemacht hast. Und dann habe ich mich mit Digitalisierung beschäftigt, habe überlegt, wie kann ich meine Firma skalieren, nach vorne treiben, mehr Menschen erreichen. Bin dann in den USA auf MIT, Stanford gestoßen, die schon relativ früh in den 2000ern ihre Vorlesungen verfilmt haben. Hab dann gesagt, okay, ich verfilme mich. Finde ich nämlich gar nicht schlecht, wenn das MIT und Stanford machen. Hab eine eigene Plattform im Jahr 2011 probiert. Die ist völlig in die Hose gegangen. Es war viel zu früh für Deutschland. Hab dann aber parallel YouTube genutzt, weil YouTube war halt kostenlos. Daten ist jetzt ein anderes Thema, aber ich habe mir gedacht, auch mit Mathematik viele zu erreichen und bin so in dieses Social Media Game gestoßen. Und YouTube ist bis heute so die Basis, mein zentraler Anlaufpunkt. Dort kommuniziere ich alles drüber und daraus hat sich so alles auf die anderen Kanäle, die ich bediene, dann ausgeartet.
Aber warum gerade dann Mathematik? Das ist ja nicht ein ganz einfaches Metier.
Ich konnte immer nur zwei Sachen, Sport und Mathe. Und wir hatten halt die stärkste Frequenz in der Nachhilfeschule in Mathematik. Und dann habe ich mich einfach dahingestellt, habe die Idee gehabt, die ganze Welt der Mathematik nicht in so 1,5-Stunden-Formaten zu verfilmen, sondern in kleinen Einheiten, so 3 bis 8 Minuten, habe begonnen zu produzieren und die Sachen zu teilen.
Wir haben uns bei einem TEDx-Talk kennengelernt, wo du auch gesprochen hast, ganz toll. Und ich habe zu dir gesagt, ich wünschte, dich hätte es zu meiner Zeit schon gegeben. Ich hätte es echt gut gebrauchen können. Und habe dann jetzt aber mit der Zeit auch mitbekommen, dass du solche Äußerungen oft hörst. Was ist das Feedback, was du so am meisten bekommst?
Danke, du hast meinen Popo gerettet. Danke, ich habe meinen Schein im Studium durch dich machen können. Danke, ich habe das Thema verstanden. Also nicht nur von Schülern und Studenten, sondern jetzt auch tatsächlich von vielen Eltern, die mit ihren Kindern wieder lernen dürfen. Also es ist ein sehr dankbares Thema. Das war 2011, 12, 13 in Anfängen natürlich noch nicht klar. Das war so der Peakpoint. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, so Gamer waren da ziemlich groß, die sich gefilmt haben, diese Spiele gezockt haben. Also da war von Bildung noch gar keine Rede. Und das ist jetzt gerade in den letzten, ich sage jetzt mal noch vor Corona sogar, in den letzten 4, 5 Jahren so richtig explodiert. Und es ist wirklich eine hohe Dankbarkeit, die man da erfährt von der Community.
Was ist denn die Hauptmotivation deiner Aktivitäten? Ist das, den Menschen zu helfen oder Kohle zu machen?
Am Ende des Tages ist es natürlich beides, aber du gehst natürlich nicht mit der Motivation nach draußen, ich will Geld machen, das denke ich mir jetzt aus, sondern was liegt in dir? Mathematik anderen beizubringen, fing bei mir schon in der 5. Klasse an. Da habe ich meinen Mitschülerinnen und Mitschülern schon geholfen. Das zieht sich bis heute durch und daraus resultiert dann natürlich auch irgendwann ein Geschäftszweck. Von daher ist die erste Motivation immer etwas anderen mitzugeben bei mir.
Wie verdienst du denn dein Geld?
Mein zentraler Anlaufpunkt ist meine eigene Daniel Jung Media GmbH. Dort habe ich Kooperationspartner, mit denen ich zum Beispiel Schulen besuche, versuche, die aufzurüsten. Ich bin mit Kooperationspartnern unterwegs und versuche, in Unis etwas zu bewegen. Und Manche schreien das dann als Influencer. Ich bin da aber ganz fein mit, dass ich für Mathematik positiv beeinflusse und damit mein Geld verdiene.
Kommen da manchmal auch Lehrer zu, die sagen, erklär uns nochmal das und das?
Am Anfang war eine hohe Skepsis da, wie immer, bei allem, was neu ist. Mittlerweile kommen viele Lehrkräfte und fragen, wie kann ich eigene Videos produzieren? Kannst du uns dabei helfen? Also so ergeben sich dann auch immer wieder eventuell neue Geschäftszwecke. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel über einen neuen Kurs nach. Wie stellst du Erklärvideos auf einfache Art und Weise? Und mittlerweile ist es in der breiten Masse auch bei Lehrkräften so, dass ich, und es gibt ja auch mittlerweile andere, die Erklärvideos erstellen, nicht so die Bösen von außen sind, sondern eher, wow, ihr habt da was richtig gemacht. Wie kriegen wir das jetzt in die Schule rein? Und das ist auch zwingend notwendig.
Das Bildungssystem in Deutschland ist ja eigentlich noch nie so wirklich disrupted worden. Währenddessen, die Welt entwickelt sich schnell weiter. Wo siehst du da Verbesserungsbedarf? Tut sich da schon genug?
Nee, Verbesserungsbedarf ist überall. Ich meine, wir haben ja auch nicht umsonst jetzt gerade die politische Situation, wie wir sie haben. Und ich sag mal, wir reden jetzt schon sehr lange, wo kann man anfangen? Ich könnte jetzt zig Punkte erklären, von Bürokratie über Umsetzungen, über ob Tablets rein, Software, was auch immer. Die Kurzversion ist, die Lehrkräfte, die in der Schule sind, ein signifikanter Teil will auch etwas machen und denen müsste man jetzt eine Ansage geben, A, ihr dürft und B, müsste man denen auch die Kohle geben. Nur dann können wir diesen Tanker, den wir da gerade in die richtige Richtung versuchen zu bewegen, auch dort hinbekommen. Also Lehrkräfte unterstützen und denen freien Lauf lassen.
Müsste man dann den Lehrplan ändern oder denkst du, ist es wichtig, das Wie des Lernens zu verändern, also die Methodik?
Ach du, ich mach das ja jetzt schon ein paar Tage länger mit, immer welche konkreten Lösungen gibt es. Ich glaube, die Lösungen werden sich ergeben, wenn man mal den Lehrkräften freien Lauf lässt. Weil den Lehrplan änderst du nicht von heute auf morgen. Die Schulgebäude änderst du nicht von heute auf morgen, was auch gar nicht schlimm ist, weil du brauchst ja einen sozialen Anlaufpunkt, wo die Leute hingehen. Aber wenn du den Lehrkräften einfach mal freien Lauf lässt, ein Beispiel ist für mich eine Lehrkraft aus Düsseldorf, die hat begonnen, Erklärvideos zu erstellen im Bereich Physik und auf einmal kommen die Kids in den Schulferien zu ihm und nehmen mit ihm Videos auf. Da ist der Lehrplan eigentlich egal, sondern wenn du mal den Lehrkräften diesen freien Lauf lässt, dann werden sich die Lösungen ergeben.
Wenn du jetzt, du machst das längere Zeit, machst das ja schon ein paar Jahre, man hört ja immer ganz viel davon, dass die Aufmerksamkeitsspanne sich immer weiter runterschraubt. Stellst du das auch fest, dass Schüler oder junge Menschen immer weniger aufmerksam sind?
Das hat man mir auch mal eine Zeit lang vorgeworfen, dass ich dazu beitrage mit meinen Kurzerklärvideos. Dann habe ich irgendwann die Studie rausgezogen aus, ich glaube, Mitte der 90er, dass ich glaube, zwischen 5 und 15 Minuten ist die perfekte Aufmerksamkeitsspanne. Unabhängig davon kriege ich eher mit, dass die Kids gezogen werden. Zum Beispiel TikTok ist ja omnipräsent. Man verliert sich dort im Durchforsten des Feeds und auf einmal sind 6 Stunden rum. Also ohne Spaß. Also wirklich mehrere Stunden. Und dieses, ich lege das Smartphone von mir aus jetzt weg, mach den Laptop auf und sage mir jetzt, ich schaue jetzt bewusst Erklärvideos. Das fällt vielen schwer. Und ich glaube, das könnte man zum Beispiel auch in der Schule wunderbar mit einführen. Wie finde ich konkret Inhalte und wie konsumiere ich sie, ohne dass ich auf mein Handy die ganze Zeit gucke und Gefahr laufe, mich dort in einem Feed zu verlieren und dann irgendwelche Spaßvideos geschaut zu haben?
Eine wichtige Erkenntnis jetzt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist ja, dass wir alle unser Leben lang weiter lernen müssen. Also das ist wichtig wahrscheinlich jetzt auch für Eltern, die uns zuhören, für Studenten und Schüler, aber auch für Leute, die in der Mitte des Lebens stehen. Was sind da deine wichtigen Erkenntnisse, die du im Hinblick auf das Lernen gemacht hast? Wie kann man Lernen attraktiv machen, also Leute begeistern? Und hast du auch Tipps an der Hand, wie man das konkret machen soll?
Ich habe ja letztes Jahr eine Forschungsstudie beendet, in dem wir einen Lernassistenten entwickelt haben. So, und der kreiert nicht künstlich irgendwelche Inhalte, sondern er führt dich zu Inhalten von Menschen vorher erstellt. weil du brauchst immer noch die Note Mensch, weil du dich immer noch identifizierst mit, ich halte zum Beispiel immer noch meinen Bizeps am Ende von einem Vortrag in die Kamera, da schmunzeln die Leute. Der Nächste möchte lieber, was weiß ich, eine jüngere Dame sehen. Es wird irgendwann soweit sein, dass KI dazu beiträgt, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt gerne Differentialgleichungen lernen, das möchte ich in 4 Stunden lernen, mach mir bitte dazu Erklärvideohäppchen. Der Tutor soll aussehen wie Arnold Schwarzenegger und die Stimme von Helene Fischer haben. Und dann kommt was dabei raus, dem ich auch vertraue. Bis es soweit ist, und jetzt gerade in diesem Hype, die KI ist ja praktisch über Nacht erfunden worden, sage ich jetzt mal, durch ChatGPT, gilt es, die Tools zu testen, sich dort eine Zeitschranke zu setzen, zu schauen, was geht, damit rum zu experimentieren. Wenn man aber jetzt hier auch in Köln, wo ich jetzt gerade sitze, nach draußen geht und fragt mal, wie hast du mit den KIs operiert? Zahlst du überhaupt für KIs schon Geld? Dann kommt man in der Realität an und sagt, okay, das Nonplusultra ist gerade immer noch das Erklärvideo als Basis. Und da sage ich, mein Tipp ist dort, schaut mal auf YouTube, weil YouTube ist für mich immer noch die ruhigste Plattform. Dort ist nicht wie bei TikTok die ganze Zeit Feed und ganz kurze Videos. Dort kann ich mir mal einen Vortrag angucken. Dort gibt es Kurse und von dort aus kann ich mir dann Sachen beibringen und schauen, ob ich auf Plattformen wie Udacity, Udemy, Skillshare und so komme. Und in der Zeit können wir dann auf Dauer dann KI irgendwann so einsetzen, dass wir irgendwann jeder dann den persönlichen Tutor haben.
Aber vielleicht braucht man den dann gar nicht mehr, weil die KI die ganzen mathematischen Herausforderungen von alleine löst, oder?
Ja, das ist jetzt, deshalb sage ich auch, beschäftigt euch eben jetzt mit KI. Was ist KI überhaupt? Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt etwas lernen will, dann hätte ich gerne noch einen bei meiner Seite, der es mir erklärt. Und das ist ja am Ende des Tages dann eine persönliche KI. Der Tutor, der sich irgendwie dann entwickelt durch Spracheingabe, durch was auch immer. Und dann sage ich, wenn ihr jetzt mal anfangt zu testen, dann lernt ihr mal damit umzugehen und das zu erfahren. Und es ist am Ende des Tages, ist die KI dann irgendwo schleichend immer irgendwo sowieso irgendwie parat. Und da hilft jetzt nur eins, testen.
Ich denke auch, dass KI im Moment ein wenig overhyped ist. Du bist ja auch der Ansicht, dass der Mensch sehr wichtig bleiben wird. Warum denkst du, dass zum Beispiel Lehrer nicht einfach weg-KI'd werden können?
Ja, das ist, also ich schmunze manchmal immer, weil ich habe 2019 ein Buch vollendet, mein erstes Sachbuch, das ist 2020, pünktlich zu Corona damals leider rausgekommen. Da habe ich über alles gesprochen, was man jetzt auf einmal in der Presse liest. Also was ist eigentlich KI? Wo steckt maschinelles Lernen? Wo steckt Deep Learning? Sich da mal mit zu beschäftigen, wie die Entwicklungen sind, warum es in den 50ern angefangen hat. Und dann kam eben dieser ChatGPT-Schachzug, sag ich mal, der eigentlich ein Unfall war, der hätte auch in die Hose gehen können. Jetzt hat er dann über 100 Millionen Menschen erreicht. Und dann sage ich mir, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man auch so ein bisschen ruhiger rangehen, versteht auch, was eben dann nicht geht, weil in der Presse ist natürlich immer viel, ich zeige euch, wie toll alles ist. Und das Einzige, was hier hilft, ist wirklich wissender zu werden. Und das wissender werden steckt für mich aber eben im Abwägen von, finde ich die Informationen, vertraue ich den Informationen und vertraue ich den Menschen. Und die Lehrkräfte werden einfach eine Rolle spielen, weil ich denen vertraue. Und wenn ich sie vor Ort dann habe, dann habe ich ein hohes Maß an Vertrauen in den Menschen, in die Umgebung. Und da sollten wir jetzt eigentlich viel drauf setzen, dass wir den Ort Schule, aber auch eben Universität, wie wir ihn auch immer jetzt insgesamt sehen, vor Ort zusammenkommen, in Kombination mit digital zusammenkommen, dass wir sagen, dort vertrauen wir den Leuten und lassen dann eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine KI trainieren mit den Daten.
Du hast eben die desolate politische Lage beschrieben. Kannst du die Politik oder würdest du die Politik beraten? Und gibt es eine Partei, die das mehr auf dem Tableau hat, also Bildung an sich, als andere?
Ich würde das tatsächlich der Wirtschaft überlassen, den Startups, die dort forschen, die Unternehmen, die eigene KIs entwickeln. Die Politik, wenn ich mir jetzt eine Partei raussuchen würde wollen, ich könnte gar keine nennen. Ich sag mal, dass wir da die Züge der Digitalisierung eigentlich verpasst haben, ist ja nichts Neues. dann sage ich mir, schaut mal, wir haben so viele tolle Startups, die Innovationen wirklich nach vorne gebracht haben, die jetzt eher die Unterstützung von Seiten Politik brauchen, auch beratend mit dabei zu sein. Und dann würde ich jetzt, ich würde wie so einen Visionsfonds aufmachen. Da würde ich mal ein paar Millionen reinkippen. Die werden sicherlich irgendwo übrig sein. Es dürfen auch gerne ein paar hundert Millionen sein. Und dann mal sagen, so passt mal auf, jetzt wer kommt hier zusammen, wen fördern wir, um dann wirklich alles mal von neu zu beginnen. Das rufe ich aber auch schon seit Jahren raus. Ich rufe so lange, bis es vielleicht dann irgendwann wirklich mal umgesetzt wird. Aber da sollten wir uns nicht auf Politik verlassen, weil die haben, glaube ich, gerade noch ganz andere Sorgen.
Aber sag mal, wenn du sagst, manche deiner Kunden, Zuhörer, die bedanken sich bei dir, dass du den Knoten quasi gelöst hast. Was läuft denn da falsch im Bildungssystem? Also ich meine, am Ende des Tages machen es dann die Lehrerinnen und Lehrer nicht gut genug oder woran liegt das?
Ich gebe hier gerne einen Tipp mit und das ist Salman Khan. Das ist jetzt nicht der Sänger aus Indien, sondern das ist der aus den USA, der mit der Khan Academy über 160 Millionen Lernende hat. Ich empfehle eigentlich die beiden Bücher. Das neueste heißt Brave New Words. Da erklärt er, wie er KI mit seiner Firma denkt, sie einsetzt und leider Gottes immer noch die Khan Academy, die Schule von morgen aus dem Jahr 2012. Dort ist alles beschrieben, wo das aktuelle, ich sage jetzt mal Schulsystem herkommt, warum es eine Berechtigung hatte, weil wir nicht die technologischen Möglichkeiten hatten, individuell zu lehren. Von daher, das ist jetzt hier ein Tipp, weil ansonsten würde ich jetzt stundenlang sprechen. Denn ich sag mal, so wie die Welt um uns herum jetzt tickt und immer schneller tickt, da müssen wir jetzt nicht lange drüber philosophieren, dass wir da was ändern müssen. Sondern das sind für mich die ganz klaren beiden Tipps von Salman Khan, die beiden Bücher. Das müssten wie zwei Bibeln sein, die man dann nimmt und darauf aufbauend, ich sage jetzt mal, das ganze Schulsystem neu gestalten könnte.
Ein wichtiges Thema von dir ist ja auch Exponentialität. Warum?
Weil, ich sag mal, das habe ich in meinen Vorträgen jetzt auch immer wieder mit dabei, dass das eigentlich die größte Schwäche des Menschen ist, dass wir die Exponentialfunktion nicht verstehen. Dass wir lange schreien, ist dann auch immer gut gegangen und dann auf einmal macht es Rums. Das hat mit exponentiellem Wachstum zu tun. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich sage jetzt mal, du hast einen Teich und dann wächst der Teich jeden Tag zu und die Fläche, wie er zuwächst, verdoppelt sich jeden Tag und einen Tag, bevor alles zugewachsen ist, ist ja die Hälfte noch frei, weil es sich jeden Tag verdoppelt. So, und dann schreibt man einen Tag vorher, ist doch noch alles gut und am nächsten Tag, wumms, ist alles weg. Und das ist jetzt mal ganz banal beschrieben, wie man exponentielles Wachstum beschreiben kann, um zu verstehen, was weltweit gerade passiert. Und da haue ich direkt noch einen Tipp mit raus. The Coming Wave von Mustafa Suleiman. Der ist jetzt Chef der AI-Abteilung bei Microsoft, der in dem Buch auch beschreibt, welche Wellen jetzt kommen. Dass die ganzen, da geht's gar nicht mal nur um KI, sondern da geht's um die Vernetzung der ganzen Welt. Da geht's um kombinatorische Effekte, dass wir jetzt in immer kürzeren Zeitabständen, immer neuen Problemen uns gegenüberstehen und dafür Lösungen finden müssen. Und das ist für mich so ein Antrieb jetzt auch nochmal, warum mache ich das, was ich mache, um maximal viele Menschen zu erreichen, um das zu verstehen, dass man sich dem nicht verschließt, sondern dann, wie gesagt, jetzt mal TikTok 3-4 Stunden beiseite legt und sich eher dann wissender macht, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.
Jetzt ist ja Mathematik so eine Strukturwissenschaft, die relativ abgegrenzt ist. Wenn du dir Themen suchst für deine Produkte, wie inspirierst du dich denn da? Ich meine, irgendwann ist doch mal alles abgegrast oder gibt es da irgendwas Neues, wo du sagst, da gehe ich jetzt wieder drauf?
Also ich habe jetzt, heute habe ich noch 4 neue Videos aufgenommen, unter anderem die ist jetzt mal rausgegriffen, Maximum Likelihood Methode. Man findet immer noch Themen, die man aufnehmen kann. Das mache ich auch immer noch gerne, das werde ich auch noch lange machen. Aber ich habe mich ja sehr früh ich habe mich inspirieren lassen, Videos aufzunehmen für andere Themen. Also das digitale Lernen und Lehren der Zukunft, mich damit zu beschäftigen. Die eigene KI-Forschungsstudie jetzt zu begleiten. Auf der eigenen Plattform, ich habe mathefragen.de, die ist kostenlos, da kannst du eine Frage stellen. Menschen helfen dir, da ist der KI-Tutor jetzt eingebaut. Da forschen wir jetzt, dass man mit der Analyse der Daten vielleicht einen KI-Tutor entwickeln kann. Und so ergeben sich dann immer wieder neue Maßnahmen. Und für mich ist das Produzieren von Videos irgendwie so eine Lebenslinie. Da beruhige ich mich immer, da habe ich Spaß dran. Das mache ich so lange, bis dann die super KI irgendwann aufsteht und die ganzen Tutoren wie mich dann überflüssig macht. Und ansonsten steht das Rad da nicht still.
Was machst du denn jetzt alles nochmal? Also du hast YouTube, du bist, glaube ich, auch auf TikTok, du hast Bücher, die das ergänzend begleiten alles. Und welche Apps hast du gemacht? Also nur, dass man mal so einen Gesamtüberblick bekommt.
Ja, ich habe, also wenn man auf mathefragen.de geht, dann ist man auf meiner Plattform. Das ist im Browser zu erreichen. Dort gehst du rein, kannst dann eine Frage stellen, ein Tutor hilft dir. Oder du kannst dann eben KI-gestützt meine Videos durchsuchen. Ansonsten habe ich mich darauf fokussiert, dass ich nicht nur TikTok, YouTube bediene, sondern Instagram, BeReal, LinkedIn, Xing. Ich bin überall unterwegs und verteile dort meine A, Mathe-Videos, aber B, eben auch wenn ich als Keynote-Speaker gebucht war, dann nehme ich diese Keynote auf, teile sie auch in den Socials, teile sie im Langformat auf YouTube. Und dann werden kleine Einheiten davon erstellt, immer so 1 bis 3 Minuten. Und die werden wiederum auch in die Socials verteilt. Ich habe einen eigenen Podcast, den ich betreibe, wo ich Menschen interviewe und sie nach ihrer Meinung frage, wie sie ihre Firmen gestalten, wie sie das Lernen der Zukunft denken, wie sie es einführen. Das geht auch wieder als Longformat auf YouTube heraus und wieder in kleinen Einheiten, wieder auf die ganzen Socials. Und so fungiere ich dann eben als Medienunternehmen in dem Sinne, weit über Mathematik hinaus, mit eben jetzt der, ich sage jetzt mal, übergeordnet der Leitlinie digitales Lernen und Lehren der Zukunft. Wo geht die Reise hin?
Wie groß ist denn da dein Team?
Mein Team ist relativ schlank. Wir sind 3 Leute, also ich und 3 Leute, KI gestützt. Das kam gut dazu und meine Investments sind ja in unter anderem 2 Universitäten, wo ich sowohl im Board bin als auch beteiligt bin. Die sind beide zwischen 3 und 5 Jahre alt. Und dort bin ich ja nur als sozusagen beratungsmäßig jetzt noch mit dabei. Dort muss ich keine Angestellten oder so haben. Und ich für mich habe wirklich einen Weg gefunden, wie ich aus Mensch und KI aktuell das Beste schaffe.
Was war denn die größte Herausforderung auf deinem Weg dahin, wo du jetzt stehst?
Ach, ich bin jeden Tag von neuen Herausforderungen, weil ich immer versucht habe zu navigieren. Ich musste irgendwann die Kunst lernen, auch mal Nein zu sagen, weil ich alles immer angenommen habe. Und vielleicht, also wenn ich die größte Herausforderung nehmen würde, dann war das vielleicht die Kunst, Nein zu sagen. Das Buch kann ich auch noch empfehlen, weil ich glaube, in vielen Gesprächen mit Unternehmern ist das, was ich mitbekomme, wenn du irgendwann in dem Metier bist, wo ich jetzt mit drin bin und so viele auch erreiche, ich möchte immer wieder was mitgeben und immer dann fragt wieder einer an und dann würde ich am liebsten Ja sagen und würde noch bei der Schule vorbeifahren und da. Und dann ist es irgendwann auch mal ganz okay, mal Nein zu sagen.
Du hattest anfangs ja auch Investor oder Investoren. Wie hast du das gemacht?
Ich habe einfach gesprochen, Hilfe, ich brauche Kohle. Ich habe teilweise auf Xing habe ich jeden Tag 10 bis 20 Pitches verschickt. Ich habe bei mir im Bekanntenkreis rumgefragt. Ich habe einfach offen über die Sachen gesprochen, wo sich ja viele, vor allen Dingen ist ja auch so eine deutsche Mentalität, um Gottes Willen, wen soll ich jetzt fragen? Vielleicht nur 1, 2, ich weiß es nicht. Und ich bin da immer ziemlich offen. Wenn ich Hilfe brauche, habe ich das offen kommuniziert. Und dann ergeben sich entsprechend auch Chancen, wo dann mal 1, 2, 3 dann eben sagen, ja, ist okay, da glaube ich dran und steig mit ein.
Wer hat dir das denn beigebracht? Ich meine, war das eine Erziehungssache? Du musst ja irgendwie dieses Mindset, hast du ja irgendwie drauf, dass du sagst, okay, dann gehe ich mal hausieren und bringe mal meine Unternehmervision zum Laufen. Wie ist das entstanden?
Ich glaube, also wenn ich jetzt zurückschaue, ich war sehr lange sehr lokal unterwegs. Ich komme ja aus Remscheid. Und irgendwann gab es da mal den Fall, dass ich gesagt habe, so jetzt will ich raus, jetzt will ich die Welt, ich will es nicht sagen erobern, aber ich will viel mehr Menschen etwas mitgeben. Und dann habe ich einfach begonnen, nach Wegen zu suchen. Ich kann jetzt gar nicht genau datieren. Also für mich war es immer so, ich war eigentlich eher introvertiert in der Schule. Ich war gar nicht so nach draußen. Also wenn man mich in der Schule erlebt hätte, dann hätte man gesagt, ja, okay, der hilft gerne anderen, aber ist jetzt nicht einer, der mit allen Leuten quatscht, auf die Bühnen geht, sondern das kommt eben. Das kann ich auch eben allen nur mitgeben, wenn man über die Kinder nachdenkt. Also was soll ich den Kindern jetzt noch mitgeben? Ich sag, also seid offen, quatscht los, wenn es nicht direkt klappt, fallt 7-mal hin, steht 8-mal wieder auf.
Kannst du auch international expandieren oder ist das begrenzt allein durch die Sprache?
Dank KI geht jetzt mittlerweile alles. Also wir testen gerade tatsächlich meine Videos auf Englisch und auf Spanisch anzubieten. Jetzt ist nur die Frage, wie. Weil das ist auch wieder nur eine Frage, ich teste jetzt einfach und lerne draus. Mal angenommen, ich habe über 3000 Mathematik-Tutorials. Wenn ich die jetzt alle auf Englisch habe, was mache ich jetzt damit? Mache ich jetzt einen YouTube-Channel auf? Mache ich einen TikTok-Channel auf? Wie sieht die Distribution aus? Das teste ich jetzt. Aber, und auch hier, das ist jetzt für mich jetzt wieder der Vorteil von KI. Und wenn man jetzt fragt, warum willst du das denn machen? Meinst du nicht, dass die KI morgen dir alle Lösungen für Mathe gibt? Nee, macht sie noch nicht, sondern man schaut eben noch, wo ist der Mensch, wo weiß ich, da ist Vertrauen und so teste ich mich jetzt durch. Aber dank KI ist dort jetzt keine Grenze gesetzt.
Wir sprachen eben von Mindset. Du kommst mir ein bisschen amerikanisch vor, von deiner Einstellung her. Im Hinblick auf die Zukunft fühle ich mich hier in den USA ganz gut aufgehoben. Aber wie siehst du das in Deutschland? Müssen eigentlich auch die Menschen, also nicht nur die Politik und die Wirtschaft, muss auch jeder Einzelne sich mehr disrupten und versuchen, ein bisschen anders zu denken, also nicht mehr auf der Sicherheitsschiene, sondern offener zu werden?
Ja, da sprichst du was an. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen oft jetzt auf der Bühne gesagt, dass ich glaube, warum mache ich das, was ich mache? Ich versuche halt maximal viele Menschen zu inspirieren, diesen Weg auch zu gehen, den ich gegangen bin. Wer das umsetzt, weiß ich nicht. Wie wir das vor allen Dingen gerade hier auch in Deutschland jetzt, wo ich ja jetzt noch sitze, hinbekommen, weiß ich gar nicht. Ich kann nur hoffen, dass ich maximal viele erreiche, die den gleichen Weg gehen und auch versuchen, maximal viele zu erreichen. Weil, ich sag mal, wir nehmen ja jetzt einen Tag nach der Europawahl auf. Wir wissen ja, was jetzt rausgekommen ist. Und ich glaube, wenn ich 3 erreiche, die wiederum 3 erreichen, und die dann auch wieder alle wiederum 3 erreichen, dann sieht das in den nächsten Jahren schon anders aus. Und da versuche ich, meinen Teil beizutragen.
Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für das heutige Bildungssystem?
Die größten Herausforderungen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, sich lösen von altem Denken, von Angst, dass etwas falsch laufen könnte. Wem sollen wir mehr vertrauen als den Lehrkräften? Also irgendwo den Hebel zu ziehen und irgendwann zu sagen, so, liebe Lehrkräfte, wir vertrauen euch, ihr dürft jetzt machen. Da sehe ich die größte Herausforderung, dass wir das irgendwo durch eine Instanz, durch einen Bildungsminister hinbekommen, dass der das sagt. Weil ansonsten, ich will jetzt nicht pessimistisch wirken, befürchte ich, dass wir uns so einengen und es nur 1, 2, 3, 4, 5 Pilotschulen gibt, die da ganz toll sind. Und diesen Ruck nochmal zu geben, und auch hier kann ich wieder nur sagen, ich versuche da meinen Teil beizutragen, ich lade auch Lehrkräfte ein in meinem Podcast und versuche da draußen mitzugeben, hey, der Daniel Jung hat es irgendwie gemacht und geschafft, wir können das auch. Und wer weiß, vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren gibt es da eine Welle, wo genug Lehrkräfte dann auch sagen, hey, deshalb habe ich auch angefangen, deshalb habe ich begonnen, Videos zu produzieren, die zu teilen, und habe auch ganz viele andere erreicht, die mit aufs Boot draufgehüpft sind.
Was denkst du, wenn du so die Industrie beobachtest? Deutschland, das Land der Dichter und Denker, und hier sagt man, jeder Deutsche ist ein Ingenieur, aber die werden jetzt abgehängt, zum Beispiel in der Autoindustrie. Wo denkst du, liegt das Hauptproblem und wie viel hat das mit Bildung zu tun?
Ja, es hat ja alles mit Bildung zu tun. Womit hat das zu tun? Wir denken einfach immer noch in der alten Zeit. Ja, also irgendwann war die Kutsche abgelöst und das Auto war da. Da konnten wir uns wehren, so lange wie wir wollen. Und ich nehme das Beispiel immer nur so aus den 1910ern, weil die Autoindustrie ist ja so das Rückgrat immer noch eigentlich, wenn man auf die Zahlen guckt. Und jetzt bin ich wieder bei exponentiellem Wachstum. Ja, wir gucken noch, wir sehen noch, die Bücher sind noch voll, es geht uns noch gut. So ein paar sehen jetzt so schleichend, wie es ich sage jetzt nicht zu Ende geht, aber wie es schlimmer wird. Und dieses, dass wir nicht verstehen, dass dann morgen, ob es jetzt morgen, nächstes Jahr oder in 2 Jahren ist, aber es kommt jetzt und dann macht's Rums und dann sind wir irgendwie weg. Und deshalb, da hilft Bildung einfach nur zu sagen, wenn ihr das versteht, dann würdet ihr jetzt, du hast vorhin den amerikanischen Weg angesprochen, dann würden wir jetzt nach vorne gehen und einfach wirklich mal völlig neu denken, neue Dinge nach vorne bringen, investitionsfreudiger wären wir, wir würden mehr Gelder investieren und dann geht's so nach vorne. Und da hat Bildung natürlich wieder alles mit zu tun und insbesondere eben das Verständnis für exponentielles Wachstum.
Hattest du auch mal Kontakt mit Politikern, denen du das so gesagt hast?
Das ist ja das Schöne bei mir, als dass ich in der Öffentlichkeit stehe mit der Frau Stark-Watzinger, ist ein Talk online bei mir im Kanal. Der ist, glaube ich, ob knapp 2 Jahre her. Also da ist alles mit dabei, Geld ist genug da, viel Nicken. Ich habe dann irgendwann gesagt, es bringt nichts. Also da gehe ich lieber meinen Weg und versuche maximal viele zu erreichen. Also ich kann da leider nicht mehr zu sagen und da vielleicht jetzt auch der Appell nach draußen, alle die wollen, ob es jetzt Eltern sind, ob es Mitarbeiter sind, ob es Menschen in Führungspositionen sind, CEOs, um hier jetzt wirklich was zu wuppen, tut euch zusammen, fördert, wenn ihr jemanden zu fördern habt und lasst nach vorne gehen. Politik wird dann nachrangig mit aufspringen für ein schönes Foto. Aber da sehe ich aktuell keine Chance, da was umzusetzen.
Meinst du, das ändert sich mal wieder oder war das vielleicht schon immer so?
Boah, das ist jetzt, glaube ich, so ein schleichender Prozess über Jahrzehnte hinweg. Und dafür braucht es wirklich so, jetzt kommt ab nach vorne, lasst uns machen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es Aleph Alpha, die Firma aus Heidelberg, die vielleicht in dem KI-Hype gerade weltweit dann mit Fuß fasst und groß wird. Ansonsten neue, frische Startups, die händeringend nach Geld suchen, die zu unterstützen. Und dann wird irgendwann Politik sagen, wow, da gibt es die, ich sag jetzt mal, 2, 3, 4 Leuchttürme, dass wir sowas haben wie Nvidia ist jetzt nach oben gestürmt, sind, glaube ich, jetzt das zweitwertvollste Unternehmen, weil sich Jensen Huang, der hat es mit gegründet, der hat vor 5, 6 Jahren hat er den AI-Zug vorgegeben, hat gesagt, das Ding wird sich durchsetzen. Das hätte ja völlig in die Hose gehen können. Nein, jetzt ist er auf Platz 2, wahrscheinlich demnächst mal Platz 1 kurz. Und das brauchen wir, diese Mentalität.
Ist er schon stärker als.
Oder ist jetzt schon geworden. Wahnsinn, ja. Und das brauchen wir, dieses nach vorne gehen, machen, tun. Ja, und wäre schön, wenn wir da noch ein paar mehr hätten, die da mit nach vorne gehen.
Nach vorne gehen ist ja ein ganz gutes Stichwort. Wenn du nach vorne guckst, wo willst du denn hin? Wo stehst du in 5 Jahren mit deiner Firma?
Ja, wo stehe ich? Nirgendwo anders als die Welt erobert. Nein, Spaß beiseite. Ich fühle mich eigentlich im deutschsprachigen Raum ziemlich wohl. Ich teste natürlich den englischen Content, den spanischen Content. Aber wir haben auch hier in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, ein Klientel, wo ich sehr zufrieden mit bin. Ich möchte aber mit den Investitionen, ich nehme jetzt mal die beiden Unis, wo ich mit dabei bin. Das ist einerseits die Tomorrow University und die INU aus Köln hier. mit denen würde ich gerne schon weltweit maximal viele Menschen dann erreicht und unterrichtet haben, wo ich dann sage, dadurch kann ich ja dann einen Impact über Deutschland, Europa hinaus erreichen, weil die wirklich einen tollen Job machen. Und dort würde ich gerne dann ein bisschen intensiver mit einsteigen.
Was machst du denn mit diesen beiden Unis? Du sagtest eben, ihr habt zusammen investiert oder wie geht das?
Ich bin also jeweils separat investiert und im Universitätsbeirat. Das heißt, wir sitzen da zusammen. Was kann man für neue Konzepte machen? Gibt es ein neues Bachelorprogramm, ein neues Masterprogramm? Mit der INU gehen wir jetzt gerade ins Metaverse. Das nennt sich dann iUniverse. Dort kannst du dann weltweit dich zuschalten und von überall studieren, unabhängig von Ort und Zeit. Und man möge sich mal vorstellen, wir kommen ja noch aus dem Denken, dass ich irgendwo hinfahren muss, um Bildung zu erlangen, bis heute. Und wenn ich jetzt sage, ich bin in Mumbai oder irgendwo und möchte an der INU studieren und kann jetzt meinen Laptop aufmachen, kann, was weiß ich, die Brillen aufziehen. Bei der Tomorrow University haben wir die Apple Visions Pro mit eingebaut, dass du dann sagen kannst, hey, ich ziehe sie jetzt auf, ich kann jetzt von wo auch immer ich bin mitstudieren. So vernetze ich die Welt im Sinne der Bildung. Und das gefällt mir und da kann ich mich wunderbar frei entfalten und mitgestalten.
Und wo habt ihr jetzt rein investiert oder investiert ihr zusammen in diese Programme der Unis?
Also die sowohl die Tomorrow University als auch die INU haben jeweils Finanzierungsrunden gemacht und dort bin ich dann zu einem Zeitpunkt mit Geld mit eingestiegen. Punkt. So, und die gehen die Runden jetzt weiter. Die Tomorrow University wird jetzt eine Series B-Round machen nächstes Jahr. Und die INU ist gerade in London unterwegs, um dort eine nächste Finanzierungsrunde zu machen. Und dort bin ich dann Mitgesellschafter und Mitgestalter.
Ich fand das bezeichnend, dass du gesagt hast, deine ursprüngliche Inspiration kam von den amerikanischen Unis. Wo siehst du Verbesserungsbedarf oder wo können sich deutsche Unis eine Scheibe von amerikanischen vielleicht abschneiden, die ja viel mehr auch mit der Wirtschaft, Industrie zusammenarbeiten hier? Und das ist ja auch mit ein wichtiger Treiber für die Innovation. Und ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht so weit her damit, oder?
Ja, nee, es ist tatsächlich so, und auch, wie gesagt, die beiden Unis, wo ich mit dabei bin, die sind beide 3 bis 5 Jahre alt, also relativ frisch, relativ neu, können sich aber frei entfalten in der Gestaltung, haben natürlich immer noch einen Rahmen. Wenn du sagst, du machst halt ein Bachelorprogramm, hast du gewisse Vorgaben. Man muss sich vorstellen, die Tomorrow University, wie auch die INU, sind komplett digital. Also du kannst, also da muss man sich mal vorstellen, in Deutschland, wenn du bei den Gremien davor sprichst und sagst auf einmal so, wir sind jetzt voll digital, und dann sitzt da einer, der kommt von, du kommst montags morgens in die Uni und setzt dich da 1,5 Stunden hin zu, du bist komplett digital. Das finde ich schon ein Wunder, dass die beiden Unis das so durchbekommen haben hier in Europa, vor allen Dingen in Deutschland. Das fand ich schon mal einen mutigen Schritt. In der breiten Masse jetzt, würde ich sagen, da reicht es manchmal, das ist ähnlich wie in der Schule, wenn ich dort den Professoren mehr Freiheiten gebe. Ich habe mit so vielen Unis schon in Deutschland gesprochen und mich gefragt, warum stellt ihr eure, also ich nehme mal ein ganz banales Beispiel, warum stellt ihr eure Vorlesungen nicht frei raus? Sagt ihr, ja, dürfen wir von der Uni aus nicht. Ich sage, das macht MIT und Stanford seit Anfang der 2000er. Also woran scheitert es hier? Und dann sage ich mir, also so Kleinigkeiten wie, es geht nicht mehr rein ums Wissen, sondern um andere Dinge. Wenn ihr das mal nach draußen geben könntet und euch dann neu vernetzt. Und klar, was du angesprochen hast, auch der Verbund mit der Wirtschaft, dass wir sagen, die Start-ups, die da draußen sind, mehr noch in die Uni mit rein, um da nach vorne zu gehen. Das sind jetzt so 2 banale Beispiele, wo ich mir manchmal denke, hey, also es könnte eigentlich so einfach sein.
Und die Unis, die du erwähntest, die sind in Deutschland accredited. Also wenn man dort einen Abschluss macht, dann ist der anerkannt. Und bekommen die auch staatliche Mittel?
Nee, also das ist rein private equity. Plus dann eben, wenn dann die Studierenden anfangen dann eben per Payment. Aber auch dort, da ist natürlich jetzt noch so viel möglich. Jetzt sagen wir mal auch, vielleicht hört jetzt gerade einer zu, der will eine Uni gründen, vielleicht mit staatlicher Förderung in Kombination. Ich sage, go for it, macht was Neues. Die Zukunft ist, wir haben ja lebenslanges Lernen angesprochen, wir lernen ein Leben lang. Also die Zeiten sind vorbei, wo ich meinen Abschluss habe, ob jetzt Bachelor, Master und dann 30 Jahre lang was mache mit ein, zwei Erweiterungen, die sind vorbei. Ab jetzt werden wir ein Leben lang lernen und ein Leben lang auch Abschlüsse machen. Also es ist auch jetzt überflüssig zu sagen, brauchen wir noch Abschlüsse? Ja, die brauchen wir natürlich noch, weil wir auch einen Rahmen brauchen, an dem wir uns entlang hangeln. Und deshalb, ich glaube, das hat auch gerade erst begonnen, was da jetzt Neues passiert. Und ich sag mal so, die alten Unis gerade, die noch da sind, ja, wie lange werden sie noch bleiben? Ich kann nicht sagen, ob 1, 2, 5 oder 10 Jahre. Aber es wird jetzt dann irgendwann in den nächsten, ich sag mal, einen Horizont von 5 Jahren, da wird sich, glaube ich, die Welt jetzt neu entdecken. Und alle, die jetzt nach vorne gehen wollen, hüpft mit auf.
Naja gut, aber ganz so schlecht ist es ja um die Hochschullandschaft in Deutschland jetzt nicht bestellt. So ein paar gute Universitäten haben wir schon auch. Also weil Sandra jetzt gesagt hat, in Amerika weit vorne. Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, oder?
Wir haben ja schon noch ein paar gute. Das habe ich jetzt auch lange mitgemacht. Natürlich haben wir die Exzellenzunis wie KIT, wie RWTH Aachen, wir haben LMU, TU München. Ich sage ja, die werden auch noch lange bleiben. Aber so in der breiten Masse, wenn man sich so die Unis anguckt, dort wird es ein, ich will jetzt nicht sagen Massensterben wohl geben, aber da wird man sich irgendwann die Frage stellen, warum soll ich da noch hingehen? Und auch bei den Exzellenzunis, wo du jetzt gerade angesprochen hast, wir haben ja noch ein gutes Schulsystem, Bildungssystem von den Unis her. Dort rede ich auch mit vielen. Dort kommen dann halt die Googles, Metas, Nvidias hin und rekrutieren die Leute aus der Uni heraus weg. Und dann frage ich mich schon, okay, ja, dann haben wir die noch hier, aber wofür haben wir die noch? Dafür, dass wir dann eben die Köpfe der Zukunft ausbilden, die dann aber zu den Unternehmen in den USA beziehungsweise China gehen, dann sage ich mir, okay, dann sollten wir zusehen, dass wir jetzt mal 2, 3, 4 deutsche, europäische, wirklich Flagship-Towers hinbekommen. Dafür müssen wir jetzt wirklich Gas geben.
Jetzt haben wir über die Bedeutung von Bildung gesprochen, die rausgearbeitet. Wenn du einen Tipp hast für junge Menschen, was werden das?
Ja, ihr habt das Smartphone in der Tasche, holt's raus, schaltet Social Media ab, fangt bei TED Talks an, lasst euch inspirieren, macht euch eine Zeitschranke, ob täglich jetzt eine Stunde, anderthalb, eine halbe Stunde täglich, und geht mal weg von dem ganzen Lauten, was da draußen ist. Jetzt wieder die Post von der Europawahl und etc. Man verliert sich da so schnell und öffnet euch für Neues und lasst euch da mal ein bisschen treiben. Und das Ausschalten wirklich von lauten Geräuschen. Mit lauten Geräuschen meine ich eben die ganzen Postings und hier und dort und politische Situationen und es geht nicht und es ist ätzend. Jetzt gehe ich mal 1,5, 2 Stunden und gucke mal, was es da weltweit gibt. Dann komme ich auf einmal auf Nvidia, sehe auf einmal Blackwell, was sie rausgebracht haben. Also der neue Chip, der 15 Mal schneller ist als alle 15 Mal schneller. Das ist der Wahnsinn. Und dann kommst du in so einen positiven Vibe und erlangst auf einmal neues Wissen. Und dann gehst du auf LinkedIn, connectest dich mit Leuten, triffst dich mit welchen. Und dann hast du auf einmal eine Firma gegründet, hast Geld eingesammelt und gehst nach vorne.
Eine Frage heute ist ja auch, soll ChatGPT in der Schule zugelassen sein? Und weil du eben deine Online-Unis erwähntest, wie sieht denn das aus mit Pfuschen? Also zum Beispiel, ich habe Jura studiert und zu meinen beiden Staatsexamina waren schwer bewaffnete Polizisten anwesend, die einen sogar mit zur Toilette begleitet haben, um sicherzustellen, dass wir nicht pfuschen. Ja. Wie sieht da die Zukunft aus?
Es gibt ja Software, wo du dann, wenn du die Prüfung abhältst, die dich dann kontrolliert, dass du die Prüfung auch abgibst. Ich würde das gar nicht so so hoch dramatisieren, wie das wieder so in der Presse gemacht wird. Und beide Unis testen natürlich KIs, wie sie eingebaut werden können. Bei der INU zum Beispiel werden die ganzen Materialien, die kuratiert erstellt worden sind, jetzt in ein eigenes Large Language Model gegossen, wo du dann eben deine eigenen Zusätze bekommst, wenn du mit der generativen KI dann chattest und sie fragst, die dir dann irgendwie eine Hilfestellung gibt, basierend auf den Daten, denen du vertraust. Und dort, wie gesagt, da würde ich mich jetzt so gar nicht drum kümmern, sondern ich würde da eher nach vorne gehen und sagen, da wird es wieder irgendwelche Missstände geben, dort wird was in die Hose gehen. Insgesamt und wahrscheinlich, also wie sehen jetzt die Abschlüsse in 10, 20, 30 Jahren aus, wird da oben irgendwo eine Kamera sein, die dich die ganze Zeit trackt, dann muss nämlich keiner mehr mitgehen jetzt auf Toilette, du wirst permanent verfolgt. Das wissen wir nicht, aber da würde ich mir nicht so viel Gedanken drüber machen.
Was denkst du denn zu ChatGPT in der Schule? Das kriegen ja wahrscheinlich nicht mal Eltern mit, wenn das Kind sich die Hausaufgaben machen lässt in Englisch, Deutsch, Geschichte von ChatGPT.
Es ist ja nicht nur ChatGPT. Du hast jetzt Claude, du hast Bard, du hast Llama von Meta. Du hast so viele Large Language Models, mit denen du operieren kannst. Ich sag mir, also warum sollten wir das verbieten? Spielt damit rum, testet es. Vor allen Dingen gemeinsam mit den Lehrkräften zu schauen, was geht. Wenn ich jetzt da ein Verbotsschild dran mache, machen die Kids ja eh. Also sie nutzen sie ja eh, um die Dinger zu machen. Also dann sage ich mir, wie bauen wir denn irgendeins von diesen Modellen mal ein? Auch hier wieder die klare Ansage. Mensch, nutzt es. Und wenn jetzt einer sagt, ja, aber die Daten gehen ja dann irgendwo dort in den Servern etc., ja, dann schaut mal, wir haben auch deutsche Modelle. So, dann macht ihr so den Quermix aus. Heute habe ich mit ChatGPT was gemacht, heute mit einem deutschen Modell. Also ein Verbot macht es hier meines Erachtens nur schlimmer für die Zukunft.
Eben sagtest du, es kommt nicht mehr nur auf das Lernen an, sondern viele andere Eigenschaften und Dinge werden wichtig werden. Welche meinst du damit?
Ich glaube, Kommunikationsfähigkeit, sowohl wie wenn wir jetzt hier sprechen, wie wir kommunizieren, wie ich digital kommuniziere, wenn ich mir manchmal so Chatverläufe angucke im Internet. Ich gehe auch selber immer noch sehr viel durch meine sozialen Netzwerke. Wenn ich da sehe, wie kommentiert wird hinter der Schranke eines mit anonymen Usernamen, wo ich mir sage, da die Dinge zu hinterfragen, auszudiskutieren, also wirklich, ich komme jetzt von Cambridge, ich war in Cambridge eingeladen, dort gibt es Debattierclubs. Also das klingt jetzt so banal, aber das ist, ich sage jetzt mal, debattieren, weil Large Language Models, da geht es jetzt darum, mit denen sozusagen zu sprechen, Eingaben zu machen, Dinge hinterfragen, kritikfähig sein. Also das sind ja alles wirklich so menschliche Dinge, die wichtig sind. Und ich sag mal, wenn ich jetzt hier auf das deutsche Bildungssystem gucke, da verengen wir uns in, ist das Tablet jetzt irgendwie eingerichtet? Ist ein Software-Update drauf? In der Zeit hat die Lehrkraft irgendwie, weiß ich nicht, drei Dinge angesprochen und mit der Klasse irgendwie debattiert. Und natürlich auch, das jetzt nochmal als Letztes, wenn ich aus der Schule rausgehe, ich habe vor zwei Dingen Angst, die meiste Angst, das eine ist der Tod und das andere ist, vor anderen Menschen zu sprechen. Wir werden jetzt in immer kürzeren Zeitabständen vor Menschen sprechen, meine Ideen vortragen, zu Lösungen kommen. So, und das war jetzt so ein Wrap-up aus ein paar Sachen und die kann man tatsächlich sehr einfach umsetzen.
Hast du eigentlich Konkurrenz? Ich habe so den Eindruck, dass dein Ansatz sehr inklusiv ist, also nicht andere ähnliche Unternehmer auszugrenzen, sondern stark, dass du auf Kooperation setzt. Hast du da auch Kooperation? Und wenn das so stimmt, warum machst du das so?
Ich habe mich immer dagegen, ich sage jetzt mal, nicht gewehrt, aber ich habe es nicht eingesehen. Viele, sagen wir mal, die auf YouTube auch, sagen wir mal, groß geworden sind, wir haben dann so Ellenbogenmentalität und wollten so ihre eigenen Apps durchbringen mit Bezahlmodell, wo ich gesagt habe, es hat keine Zukunft, sondern Es gibt irgendwelche Modelle, die sich noch ergeben werden auf Basis von, dass du bei YouTube und Co. bist und viele erreicht hast und dich dann irgendwie finanziell aufstellen kannst. Ich habe mit Lehrer Schmidt zum Beispiel, das ist einer, der hat 1,8 Millionen Follower, der ist wirklich Lehrer. Der hat als Lehrer begonnen, Erklärvideos zu produzieren. Der Server war nicht groß genug in der Schule und dann ist er auf YouTube gegangen für seine Klasse eigentlich. Und jetzt hat er auf einmal Millionen von Menschen, die ihm auch zuschauen. Mit dem mache ich regelmäßig einen Podcast-Talk, gehe nach vorne und sage mir, man möge sich jetzt vorstellen, wir haben ja, wenn es um die Schule geht, wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren fehlen uns 100.000 Lehrkräfte. Und wie können wir dem entgegenwirken? Eigentlich nur mit denen, die da sind, die man dann noch maximal hebelt. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, es gäbe, ich spinne jetzt mal, 500 Daniel Jungs und Lehrer Schmitz. Und die sind dann in einem Online-Haus mit Videos, mit Materialien, kuratiert erstellt, für alle zur Verfügung, jederzeit KI gestützt. Da sage ich mir, deshalb verfolge ich meinen Weg weiterhin, da maximal viele zusammenzubringen. Und einige, die ihren Weg gegangen sind, die merken jetzt, wie schwierig es ist, da alleine Fuß zu fassen. Und da fühle ich mich ganz wohl, alle ins Boot zu holen, wo ich jetzt sage, da bin ich nicht mehr alleine, sondern ganz viele andere erstellen Erklärvideos für Mathe, Bio, Physik, Chemie etc. Mal gucken, vielleicht kriege ich die auch alle in ein Online-Haus.
Toll. Um dich vielleicht auch noch ein bisschen persönlich kennenzulernen, du lebst in Köln. Wie verbringst du deine Freizeit und was ist dir wichtig?
Ach ja, meine Freizeit. Ich bin Samstag bin ich nach Remscheid wieder gefahren. Meine Schwester hat mit ihrem Mann 3 Kinder, alle zwischen 0 und 6. Morgens hat mein Neffe sein erstes Fußballspiel gehabt. Da war das Handy aus, außer für ein paar Fotos. Wir hatten Spaß. Nachmittags noch mit den beiden Nichten und dem Neffen dann noch gespielt. So versuche ich mir jetzt meine Zeit freizuräumen und viel mit der Family dort zu machen. Und ansonsten gestern an einem Sonntag habe ich so einen gesunden Mix gemacht aus mal ein Video gepostet, mal die Füße hochgelegt, viel gelesen. Also ich lese sehr viel, ich kann das auch nur jedem empfehlen. Versucht ein Buch pro Monat, wenn es geht, ein Buch pro Woche zu lesen, weil das erweitert euren Horizont, bildet euch weiter und ja, so gehe ich stetig voran.
Was liest du aktuell?
Aktuell habe ich so einen Mix aus der 3 bis 5 Büchern, vielleicht so The Coming Wave bin ich jetzt gerade, das finalisiere ich jetzt gerade, bin ich in der Endstufe. Und das andere, Brave New Worlds, bin ich auch im letzten Kapitel. Ich versuche immer so den Mix zu finden aus, was passiert technologisch, wo ist ein Kern von wer macht in der Bildung etwas? Und dann versuche ich mich jetzt so ein bisschen noch zu öffnen, was gibt es in der Welt, was sind Trends? Für mich ist ein Trend zum Beispiel Psychologie. Wahrscheinlich bei all dem, was jetzt gerade passiert, psychischer Druck, wie kann ich damit umgehen? Da habe ich gerade ein Buch da liegen, das fange ich jetzt an. Und dann habe ich noch 1000 Brains. Da geht es dann in der Tiefe darum, dass ein Neurowissenschaftler, der seit 40 Jahren in dem Bereich forscht, der erklärt jetzt, wie das Gehirn funktioniert, weil ich das sehr spannend finde, bevor man über die KI der Zukunft spricht. Wir haben hier unser Gehirn noch gar nicht richtig erforscht. Also wie wollen wir von künstlicher Intelligenz der Super-KI sprechen? Und so versuche ich mich eigentlich Monat für Monat fit zu halten.
Das klingt spannend. Eine Frage hätte ich noch. Was war eigentlich deine schlechteste Note in Mathe zu deinen Schülerzeiten?
Meine schlechteste Note in Mathe war 4. Da waren die Tränen ganz groß zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, wie man es einordnen sollte. Es war in der 7. Klasse. Das war für mich natürlich ein Horror, da 4 stehen zu haben.
Okay, das war der Tiefpunkt quasi. Die 4 war der...
Ja, das war mein Tiefpunkt.
Ein hoher Tiefpunkt, das ist doch ein schönes Ende für unser Gespräch. Daniel, vielen Dank für deine aufschlussreichen und inspirierenden Ausführungen und viel Glück beim Welterobern.
Vielen Dank.
Dankeschön, Daniel. Viele Grüße rüber über den Rhein.
Danke.
Tschüss aus New York.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.